Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen. Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller. Ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. Willkommen zur neuen Episode. Heute plaudere ich mit Janina, sie wird sich gleich selbst vorstellen. Ein kurzer Teaser, wir entwerfen Zukunftsvisionen für Sexualität mit sich, für die Gesellschaft, aber natürlich auch im Miteinander. Wir geben ganz viele Tipps und Anregungen, wie es gut gelingen kann, sich selbst und einander viel tiefer und sinnlicher genießen zu können. Und am Ende des Gespräches erzählen wir auch von unseren Workshops, die schon vielen Menschen dabei geholfen haben, tiefer in Lust, Sinnlichkeit und Genuss und Hingabe einzutauchen. Viel Freude beim Zuhören. Heute spreche ich mit Janina Vivian. Schön, dass du da bist. Wir sind ja beide Sexualberaterinnen. Wir haben beide teilweise ähnliche Ausbildungen. Und dennoch machst du auch ganz andere Dinge und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist.
Dankeschön.
Magst du dich mal kurz vorstellen, was du machst?
Also ich bin sexpositive Aktivistin, Workshopleiterin von sinnlichen und sexuellen Workshops und eben Sexological Bodyworkerin und Sexualberaterin. Mhm. Also eine große Bandbreite an Dingen.
Große Bandbreite, ja, sehr wertvoll. Weil Sexological Bodywork ist ja zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht mache. Deswegen würde ich dich jetzt herzlich einlassen und einfach mal erklärst, was ist denn das? Weil ich habe schon von einigen Klienten auch gehört, ja, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Wo gehe ich da hin am besten? Und was passiert da mit mir? Und ist das übergriffig? Bitte. Nein, es ist nicht übergriffig. Das konnte ich bis jetzt auch beantworten. Aber vielleicht magst du mal erklären, was Sexological Bodywork alles kann und macht.
Für mich ist Sexological Bodywork eine Form von einerseits Reden über meine Sexualität, aber auch einen großen pädagogischen Aspekt davon, also die Sexualität weiterzuentwickeln, auch zu erweitern, auch wie beim sexokorporellen Modell. Mhm. Nur, dass man nicht nur darüber redet, sondern dann auch die Möglichkeit hat, direkt auszuprobieren und ins gemeinsame Forschen zu gehen. Mhm. Und man sagt bei bei den ganzen Methoden sagt man ja immer, es gibt kein Problem, man arbeitet nicht mit Problemen, aber irgendwie kommen Menschen doch meistens mit Anliegen, die halt, ja, doch bearbeitet werden wollen.
Genau.
Und meistens schickt man sie dann nach Hause und sagt, und das solltest du machen. Und beim Sexological Bodywork kann man sich das direkt auch anschauen und miteinander herumprobieren und einfach die Person begleiten, zum Beispiel herauszufinden, warum breche ich eigentlich immer ab oder warum flüchtet mein Orgasmus kurz davor eigentlich weg? Also ich habe viele Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, wo das halt auch sehr, sehr klar beschrieben wird und dann kann ich das aber auch in der Körperarbeit nochmal sehen.
Mhm. Also das heißt, es ist so, dass deine Klientinnen und Klienten können, dürfen, sollen auch sich selbst berühren, aber du berührst auch.
Mhm, genau. Also es gibt ganz, es ist wie ein, also Sexological Bodywork ist ein Überbegriff für ganz viele verschiedene Tools und es wird halt sehr auf die Person zugeschnitten und wir machen auch immer nur das, was die Person möchte.
Mhm. Also ganz wichtig. Das ist ja generell unsere sexpositive Einstellung, glaube ich,
voll,
auch, dass man jederzeit Stopp sagen kann. Und nein.
Auf jeden Fall. Aber auch so, die Person entscheidet immer wieder, was machen wir. Also es ist nicht ich, die sagt, wie bei der Tantra-Massage, du kriegst jetzt das, das ist gut für dich, sondern die Person entscheidet für sich selber. Also am Anfang haben wir ein kleines Gespräch, wir setzen die Intention oder den Fokus und dann schlage ich drei verschiedene Dinge vor, die wir machen könnten. Mhm. Eins ist mit Berührung, eins ist ohne Berührung und eins ist nochmal ein bisschen expliziter, also vielleicht auch mit genitaler Berührung. Und die Person kann immer schauen, je nachdem, wie sie sich gerade fühlt und was sie möchte, will ich eher das oder das oder das oder was ganz anderes. Also manchmal kommen auch Leute mit einem ganz klaren Anliegen, so, ha, das hast du letztens erwähnt und eigentlich würde ich genau das machen. Mhm. Super. Also
okay.
Wenn das auch für mich passt. Also es gibt natürlich eine große Art von Methoden und manche Sachen passen für einen und für andere nicht. Es ist natürlich auch eine intime Arbeit, aber es ist schon mit einem ganz klaren Lernziel und für den Klienten da.
Das heißt, es geht aber um Lernen auf allen Ebenen, ne? Geistig, körperlich, emotional sicherlich geht einfach mit.
Und auch ganz viel zu kommunizieren in der Lust. Weil sehr oft, also schaffen wir im Rationalen sehr gut zu kommunizieren, aber sobald man dann quasi auch mit dem anderen intim ist, dann schaltet sich das einfach ab, das Sprachzentrum. Und da weiterhin in der Lust noch sagen zu können, ah, das ist mir eigentlich ein bisschen zu viel. Oder könntest du es ein bisschen so probieren? Also auch während der Körper, aber das nicht, wir machen uns das aus und ich mach dann, sondern ich frage immer wieder nach, wie ist das so? Passt der Druck? Wo soll ich als nächstes hin? Und also sehr in das Spüren des Klienten und der und spüren, wo möchte ich was und das immer wieder verändern. Und
das finde ich jetzt sehr spannend, weil ich ja zum Beispiel, ich berühre ja meine Klienten und Klientinnen nicht, aber ich gebe ja durchaus sehr oft Anregungen mit und das ist sehr spannend, was du sagst, weil schlussendlich gebe ich meinen Klienten und Klientinnen ähnliche Anregungen wie du, nur bin ich eben nicht dabei. Ne?
Ja.
Aber ich reg auch immer an, dass man zumindest mal im Trockentraining unter Anführungsstrichen mal erzählt, was man für eine Idee hat, aber auch währenddessen kommuniziert. Also zum Beispiel eine Anregung, die ich gerne gebe, ist, dass wenn man ein Paar ist, dass man sich halt zwei Sexdates ausmacht. Ich sage so Sexdates dazu.
Ja.
Und da geht's gar nicht explizit um die Berührung von den Genitalien, sondern dass ein Teil des Paares den Körper des anderen komplett mal neu erforscht, zum Beispiel. Ja.
Ja.
Und zwar nicht direkt an die Genitalien geht, sondern wirklich den Körper erforscht und schaut, was braucht es da für Berührung? Sanfter, fester oder braucht es ein Seidentuch oder braucht es, keine Ahnung, härtere Bewegungen, festere Bewegungen? Und natürlich darf der, der da quasi seinen Körper erforschen lässt sozusagen, soll kommunizieren, ob mit Worten oder mit Körper und so weiter. Und ich merke, dass das sehr wertvoll ist, aber oftmals hat man ja keinen Partner, der das mitmacht. Also ich kenne ja genügend Menschen, die sagen, ich habe so einen Partner, aber der würde nie mitmachen, ja? Der will einfach sein Standardprogramm ablaufen lassen.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch schade, wenn man selber nicht zu dem Genuss kommt und da wäre man zum Beispiel bei dir auch super gut aufgehoben.
Genau.
Oder natürlich, wenn man Single ist und sagt, hey, wer erforscht mich jetzt?
Ja, und also es kommen auch viele Leute zu mir mit der Frage, ich weiß gar nicht, was ich mag. Ich habe sehr, sehr lange einfach nur mit der Lust der anderen Person mitgelaufen und will jetzt wissen, was mag ich. Und dann machen wir so die Übung der vier Elemente. Also ich berühre, die Person bestimmt die Körperstelle und auch das Element. Und es gibt das Element Luft, das ist so ein ganz leichtes Drüberstreichen. Dann gibt's Wasser, das ist ein bisschen eine fließendere Bewegung. Es gibt Erde, das ist eher so ein Kneten, ein bisschen wie Massage. Und dann gibt's auch Feuer, wo man eher mit den Nägeln und ein bisschen so mit dem Pain and Pleasure, also mit so einem Schmerzreiz spielt. Und da zu schauen, wie verändert sich das? Oder auch, was macht das in mir, in meinem Körper? Was sind eigentlich meine erogenen Zonen?
Genau.
Also dieses so Neuentdecken und auch irgendwie, ja, einfach auch diese Freude am Spielen oder des Forschens wieder zu wecken.
Das ist ganz wichtig. Also das merken wir wahrscheinlich beide bei unseren Klienten, Klientinnen. Es gibt so viele, man spürt sich heute, glaube ich, auch fast nicht mehr. Ich erlebe das bei ganz vielen, nicht nur Frauen, auch Männern generell. Also da ist ganz viel im Kopf. Es soll alles im Kopf gelöst werden, im Kopf verstanden werden. Und dann ist immer die Frage, wie kommt man in den Körper rein? Weil der Körper ist nun mal mit seinen Sinnen und mit seiner Sinnlichkeit das Instrument, auf dem wir uns auch erspüren, nicht wahr?
Ich glaube, das ist die große Kraft der Somatik, also des im Körper sich Wahrnehmens und nicht alles immer zu rationalisieren, sondern auch einfach an diese Körperweisheit oder an das Bauchgefühl anzuknüpfen und sich davon leiten zu lassen. Und ich finde, damit ins Spüren und auch in quasi in die Lust und in die Erotik zu kommen, ist dann viel leichter.
Viel leichter. Ja,
sich zu überlegen, was macht mich an?
Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe sehr oft Klienten oder Klientinnen, die sagen, wir haben jetzt schon die und die Stellung und das ausprobiert. Und es ist immer noch nicht das Feuerwerk der Leidenschaft da. Und dann beginnt ja eigentlich deine, meine Arbeit. Ja? Jeder auf ihre Art und Weise. Wie kommst du in den Körper rein? Wann kannst du denn einfach mal deine Sinne aktivieren? Und ich habe unlängst auch gelesen, ich habe es dir vorhin schon erzählt, aber es ist mir so richtig, es war ein Aha-Moment, wenn man seinen Körper nicht gut, also andersrum, ich drück's positiv aus. Wer seinen Körper gut spürt, für den dauert die Zeit auch länger. Denn wir haben ja viel mehr Sinne zur Verfügung. Und wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, Also ich habe einen erwachsenen Sohn, aber wie der ganz klein war, der hat ja jede Ameise, jedes Laubblatt, alles hat er beobachtet. Das war ja alles neu. Das war ja bei uns allen so. Und viele sagen, je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Warum ist das wohl so? Weil das Gehirn uns ja dauernd sagt, kenne ich schon, muss ich nicht mehr reinspüren. Und ich finde, da ist so ein wertvoller Schlüssel, weil wir können jederzeit entscheiden, wieder zu spüren. Wahrzunehmen. Auch Dinge, die wir vermeintlich schon kennen.
Ja.
Auch Menschen, die wir schon kennen.
Total. Voll. Ja. Also ich sehe auch, dass in der Langsamkeit und auch in dieser Sanftheit eine riesige Kraft liegt. Also es war auch für mich, ich habe früher gedacht, ich brauche es sehr hart und sehr viel und habe mich eher überflutet mit Reizen. Und dann zu merken, aber diese Zartheit in der Qualität liegt eigentlich noch viel mehr und dann tiefer kann ich viel tiefer gehen. Genau.
Ja.
Also das war für mich sehr schön, auch so in meinem eigenen Weg zu entdecken. Da öffnet sich mir eine ganz neue Welt und mein Körper fängt an, sehr klar zu kommunizieren. Und ich kann, also mein Nervensystem reguliert sich. Und das merke ich auch bei meinen Klienten. Die Tools, die sie mitnehmen, also ich habe jetzt mit jemandem arbeite ich seit 3 Monaten und am Anfang gab es ganz viel, was sie im Alltag sehr aktiviert hat oder getriggert hat. Und mittlerweile gibt es einfach so ein Riesentool an Dingen, die sie machen kann. Sagt sie, ich bin letztens wirklich auf die Toilette gegangen und ich habe dieses Shaken gemacht, was du immer sagst.
Jetzt musst du uns erzählen, was das Shaken auf der Toilette ist.
Naja, ich mache eine Ausbildung, das heißt TRE, Trauma Release Exercises, und es geht ins neurogene Zittern. Und das habe ich einfach mitgegeben als Tool, weil sie sehr viel mit Aufregung oder auch Wut oder Anxiety hat. Und da war das vor einem wichtigen Termin, hat sie wieder gemerkt, es schlackert in den Beinen und so weiter. Gesagt, manche dieser Übungen kannst du auch einfach am Klo machen. Du stellst dich an die Wand oder und gehst einfach in dieses Schütteln und schüttelst das jetzt einfach raus, so wie wir das im Praxisraum machen.
Genau.
Und es hat tatsächlich einfach wahnsinnig geholfen.
Ja, sehr wertvoll. Also ich sage auch oft, dass man ganz viele Dinge am Klo machen kann. Allerdings ist jetzt sogar bei mir das Bild entstanden, während man auf der Toilette sitzt, schütteln. Das wäre vielleicht
das
ein bisschen
war eher im Stehen
reinigungsintensiv, genau. Genau. Nein, aber es gibt ja ganz tolle Übungen. Also auch dieses Wechselatmen zum Beispiel, wenn man aufgeregt ist oder ganz andere. Da gibt es ja so eine EMDR, dass ich es jetzt rausbringe, danke. Genau. Diesen Scheibenwischer, wo man ganz viel tun kann für sich, aber meistens möchte man dann für sich sein. Und jeder Mensch darf aufs Klo gehen, in jeder Situation, in jeder Position, in jedem Stressmoment. Und das kann man gut nutzen, genau.
Ja, ich mache auch Anger and Emotional Release, also Wut und emotionales Loslassen, Workshops. Und da ist auch eins der Tools, die wir mitgeben, einfach das Schreien auf der Toilette. Also wenn man sehr wütend ist, einfach die Handflächen zusammenlegen, über den Mund tun, dann das Becken schön mitschicken und das einfach mal rauslassen, so dass man es nicht immer runterschlucken muss.
Also aber noch besser ist natürlich, man darf es wirklich rausschreien.
Ja.
Aber das geht halt meistens.
Manchmal im Büro geht's nicht.
Im Büro geht's nicht. Nein, klar. Aber es ist auch wertvoll, wenn man wirklich das Tönen zusammen. Ich glaube, das Tönen ist auch ganz ein wertvolles Tool. Also die Stimme, das Zwerchfell ist ja eine von den waagerechten Körperebenen, so wie der Beckenboden oder die Fußsohlen oder auch der Kiefer. Und das hängt ja alles zusammen. Und wenn wir wirklich tönen können, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf den Beckenboden, oder?
Auf jeden Fall. Also das rauszulassen, also auch wenn man nach dem Orgasmus zum Beispiel in so ein Tönen geht, so ein O oder ein A macht, das kann auch nochmal diese Vibrationen ausbreiten.
Genau. Also nicht nur, wenn man wütend ist, man darf immer tönen. Ja.
Genau. Tatsächlich bringt mich das beim Sexological Bodyworks in eins unserer Haupttools, das ABS, sagt man. Atmung, Bewegung, Stimme und Berührung. Also auch um noch wirklich mit dieser vollen Bandbreite zu arbeiten.
Voll schön, ja.
Und das auch wirklich, also den Klienten in der Session auch immer wieder zu erinnern, dass es diese ganzen verschiedenen Tools gibt.
Also das, was ich den Eindruck habe, vielleicht kannst du mir da mal deine Meinung dazu sagen, ist, ich habe den Eindruck, dass ganz viele Menschen verlernt haben, ihren Körper oder auch den Körper von jemand anderem spielerisch zu entdecken. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen sehr, so wie unsere ganze Gesellschaft halt sehr rasch, sehr leistungsorientiert, sehr effizient ist, was ja auch ein Vorteil sein kann in vielen Dingen, vielleicht nicht bei Sinnlichkeit und bei Hingabe und bei erotischen Höhenflügen, aber alles Geschmackssache. Aber wie siehst du das?
Ich glaube halt sehr, genau wie du schon sagst, in einer Gesellschaft, die halt auch sehr übersexualisiert ist, geht oft auch einfach das, also wird alles so perfektioniert, also auch die ganze Sextoy-Industrie und so weiter und so fort, da ist ja schon auch einfach ein kapitalistischer Gedanke dahinter. Und was ich manchmal sage, eigentlich brauchst du gar nichts. Du brauchst keine Toys, du brauchst keine Tools, du brauchst nichts, außer vielleicht Kokosöl, kann manchmal nett sein.
Oder Olivenöl, genau.
Oder irgendein Öl. Aber, und vor allem, was du brauchst, ist Zeit. Mhm. Und einfach auch dir die Zeit zu schenken.
Und Achtsamkeit, ne?
Ja.
Ein Wort, genau, das viele nicht mehr hören können. Achtsamkeit, schon wieder Achtsamkeit.
Ich unterstütze zum Beispiel Musik. Also das ist auch noch etwas, um dran zu bleiben. In der heutigen Zeit braucht man ja vielleicht manchmal viele Dinge. Und mich unterstützt einfach, mir 3-4 Musikstücke auszuwählen, weil dann weiß ich, ich brauche nicht auf die Uhr schauen, wenn ich jetzt mit mir in der Verkörperung bin oder mit mir zum Beispiel masturbiere oder einfach nur mich bewege, dass ich sage, ich nehme heute eine halbe Stunde, das heißt, ich lege mir 5 Lieder zusammen, zu denen ich auch Lust habe, mich zu bewegen. Und damit kann ich dann einfach kurz mal abschalten.
Und du musst nicht auf die Uhr schauen. Genau. Sehr wertvoll. Ja. Ich habe auch so Tricks, wo ich mir denke, dann kann man sich immer ein bisschen wirklich gehen lassen und muss nicht dann schauen. Aber das war jetzt sehr schön, dass man sich so eine kleine Playlist vielleicht zusammenstellt, die man wieder ergänzt, genau. Also das heißt, man kommt zu dir und wenn man zum Beispiel ein Thema hat und sagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich mich berühre oder was ich machen soll, bei mir erfährt man das mehr auf einer theoretischen Ebene oder ich habe natürlich auch meine Modelle, wo ich was zeigen kann, aber nicht am Körper. Bei dir kann man das direkt ausprobieren. Was passiert, wenn jetzt jemand zu dir kommt? Viele Menschen haben ja unbewusst, bewusst Erfahrungen gemacht, die nicht gut tun. Also das heißt, es kann ja gerade auch, wenn es jetzt in die Körperlichkeit geht, durchaus was aufbrechen, was an alte Traumata erinnert.
Also meistens ist es nicht eine einzelne Sitzung, die man bei mir hat, sondern eher so 3 oder 5 oder ich habe jemanden,
der... Genau, bei mir auch so, ja.
Und das heißt, wir wären jetzt nicht, auch wenn die Person sich wünscht, tatsächlich genital berührt zu werden, um was zu explorieren oder zu erforschen, werden wir nicht in der ersten Sitzung direkt dahin gehen, sondern erst einmal schauen, auch diesen Beziehungs- und Vertrauensaufbau zu schauen, wie fühlt sich denn eine Hand auf meinen Oberarm an? Und wie kann ich mich da regulieren? Wie kann ich das kommunizieren? Also wir bauen von der ersten Sitzung an einfach auch eine Verbindung auf, die auf Wertschätzung und Respekt und vor allem auf Consent beruht. Und das heißt, die Person lernt, ich mache auch immer nur das, was die Person mir sagt. Und falls ich einen Impuls selber habe, werde ich danach fragen und nie irgendwas tun. Das heißt, da wird einfach schon mal ein ganz anderes Setting als in intimen Beziehungen geschaffen, wo ja meistens so etwas im Fluss ist und man macht einfach und so weiter. Man
soll einander blind erkennen und spüren.
Genau.
Dazu würde ich gerne nachher noch was sagen.
Aber ich frage ja immer auch ab, also es gibt ein Vorgespräch und tatsächlich haben einfach 90% der Personen, die zu mir kommen, irgendeine, also vor allem eigentlich alle Frauen, irgendeine negativ sexuelle Erfahrung gemacht. Und also das ist sehr normal. Ich hatte bis jetzt nur einmal, wo ein bisschen was aufgekommen ist, aber ich arbeite sehr traumainformiert. Das heißt, ich habe sehr viele Wissen darüber und viele Ressourcen und die Mensch hat auch viele Ressourcen. Und das erarbeiten wir auch am Anfang. Wenn du da hineinkippst, wie merkst du das? Und was kannst du für dich tun, um da auch wieder rauszukommen? Und indem wir diese Tools haben, haben wir auch eine gute Grundlage, dass, falls es soweit kommen würde, die Person da auch selber oder ich sie unterstützen kann, da wieder raus.
Genau, sehr wertvoll.
Es gibt halt auch Methoden beim Sexological Bodywork, wie zum Beispiel das Mapping, wo man durch Finger auflegen, das kann in der Vulva oder aber auch im ganzen Körper sein oder im Anus, quasi auch an Gewebe andockt, wo halt vielleicht auch eine Erinnerung eines alten Schmerzes hochkommt. Und da kann man dann auch schauen, möchte ich tiefer reingehen? Möchte ich vielleicht tiefer schauen, wie ist das jetzt gerade? Oder ist mir das zu viel? Und wir gehen da wieder raus oder gehen woanders hin. Also es bleibt immer an der Entscheidung der Person, möchte ich da gerade hinschauen?
Und ich hatte, kann ich das auch gerade nehmen vielleicht? Weil manchmal...
Ja, voll. Aber es war gestern zum Beispiel, war das die erste Sitzung, es war nur am Bauch. Und es war sehr spannend, da war ein ganz alter Schmerz, der für die Person aufgetaucht ist. Und der ist richtig herumgesprungen. Wir haben den verfolgt durch den ganzen Körper. Und ganz am Ende hat sie so eine Intuition, kannst du jetzt nochmal die Hand auf meine Vulva legen, einfach von außen. Und auf einmal hat es sich aufgelöst. Also sie hat es so klar gespürt, diese somatischen Marker, die sie durchgeführt hat, und es durfte abfließen. Und es war so befreiend für diese Person.
Sehr schön.
Und also diese, an dieses ganz genaue Spüren zu kommen, ist, glaube ich, einfach sehr, kann sehr befreiend sein.
Es kann oft der Schlüssel sein zur, ja, zur Hingabe oder zur Genuss, schlussendlich.
Ja.
Was ich vorhin noch sagen wollte, weil du gesagt hast, so, dass, dass mal alles besprochen wird und auch, dass man ganz genau konsensorientiert, also wirklich fragt und ausspricht. Das ist ja etwas, was oftmals auch Paaren, ich sag's jetzt mal so, im Weg steht. Auf der einen Seite erlebe ich Paare, die sagen, wir sprechen immer miteinander. Auch während wir Sexualität genießen, es wird immer sofort abgeklärt, magst du das jetzt? Wie magst du das jetzt? Und auf der einen Seite ist es ja schön und auf der anderen Seite habe ich so den Eindruck, dass es ja dann immer einlädt, wieder in den Kopf zu gehen. Du bist die ganze Zeit auf kognitiver Ebene, das heißt, du kannst gar nicht abschalten und dich hingeben. Und ich weiß nicht, wie du das jetzt machst, würde mich jetzt wirklich auch selber interessieren. Ich reg dann oft zwei an, die miteinander, oder mehrere, aber zu mir kommen meistens Paare, die Sex miteinander haben wollen, dass sie das durchaus auch mal so quasi als Trockentraining machen, also einander wirklich erforschen oder auch miteinander kommunizieren, aber dann auch ganz klar sagen, so, und jetzt geht's nicht ums kognitive Klären und um Mapping oder um, sondern es geht ums Tun.
Ja.
Man darf trotzdem miteinander sprechen, aber nicht auf dieser logischen, also auf dieser logischen Ebene. Was sagst du dazu?
Ich glaube, es gibt beides. Und ich glaube, also in meiner Arbeit zum Beispiel ist es, benutze ich die somatische Gesprächsführung. Das heißt, es ist dann nicht, Personen müssen nicht eine Erklärung finden oder wissen, was es genau ist, sondern einfach nur diesem Körpergefühl spüren, den nächsten Impuls spüren. Also das ist eher schon ein verkörpertes Reden und es sind tatsächlich auch sehr wenig Worte, die dann verwendet werden. Und wenn ich merke, dass der Kopf sich dazu einschaltet, bringe ich die Person auch wieder in den Körper und sage, und was nimmst du gerade wahr? Oder wo nimmst du es gerade wahr? Und durch das bringt die Person wieder in Spüren. Und in der Paarsexualität oder in der gelebten Sexualität mit einer anderen Person würde ich einerseits, glaube ich, sagen, ihr könnt es zuvor absprechen. Also sagt euch einfach klar, was wollt ihr für dieses Mal oder was ist euch wichtig, und dann da reingehen und auch dieses Fallen lassen.
Genau. Aber man kann ja auch miteinander kommunizieren, während man schon berührt und probiert, aber dann auch bewusst zu sagen, so, und jetzt.
Und dann nicht die Erzählung oder, oh, und das hat jemand mal bei mir gemacht.
Ja, sondern dass man dann wirklich reinkommt oder vielleicht auch einander reinführen kann, zu sagen, so, und jetzt, jetzt geht's um den Genuss.
Ja.
Und um alle Sinne.
Mhm.
Genau. Ich habe jetzt eine Frage, die wir nicht abgestimmt haben vorher, so wie unser ganzes Gespräch jetzt einfach fließen darf, so wie gute Sexualität eben auch. Janina schenkt sich Wasser ein, sehr gut. Trinken ist wichtig. Was hast du denn für eine Idee, für eine Vision, wenn ich dich jetzt frage, wir haben jetzt 2024, was wäre für dich denn ein Traum, wo wir möglichst bald, aber in ein paar Jahren mit unserer Sexualität, mit unserer Herangehensweise stehen könnten?
Als Gesellschaft?
Mhm. Fangen wir mal bei der Gesellschaft an. Wir nähern uns dann, okay?
Also ich glaube, für die Gesellschaft, oder meine Vision für Sexualität, ich glaube im Jahre 2028, sagen wir mal, wäre, dass es mehr Wissen darüber gibt, über die Kraft der Selbstheilung oder mit wie man in sich selbst auch Dinge kultivieren kann, anstatt immer nur Unterstützung von außen zu suchen oder eine andere Person dafür zu brauchen. Also,
aber ich glaube, da sind wir gerade am Weg. Das machen du und ich ja, dass wir Menschen einladen, sich selbst zu spüren und Selbstverantwortung zu übernehmen oder selber Tools zu haben, um sich selber helfen zu können. So,
und ich glaube noch immer, dass die Paarsexualität oder die Sexualität mit einer anderen Person überwiegt. Und für mich als Frau ist es wahnsinnig empowernd, dass ich mich selbst ficken kann und damit niemanden mehr brauche. Und alles, was dann noch kommt, kann irgendwie nochmal, ist ein Plus und ist wunderschön, aber dass es diese Abhängigkeit auch nicht mehr gibt. Ich finde, das ist was für mich, was sehr stark ist.
Sehr wertvoll, dass du das gerade ansprichst, weil diese Abhängigkeit ist ja auch in Beziehungen unabhängig von der Sexualität gar nicht gut, nicht wahr?
Ja.
Aber das ist ja sehr oft so in den ganzen Filmen, die uns da präsentiert werden immer noch, oder in den Songs, wenn man sich die ganzen Texte anhört, I need you und ich bin niemand ohne dich und keine Ahnung was alles, das ist ja eigentlich schwer toxisch.
Ja, ich wollte das Wort war toxisch in meinem Kopf, ja.
Voll, und wir kommen aber aus einer Zeit, wo man auch natürlich wirtschaftlich begründet abhängiger war. Ja?
Auf jeden Fall.
Aber wir leben ja jetzt seit einigen Jahren in einer Zeit, die es noch nie so vorher gegeben hat, zumindest in unseren Breiten. Frauen sind oftmals zumindest so gut ausgebildet wie Männer. Wir brauchen einander wirtschaftlich oft nicht mehr, außer ganz klar, wenn Kinder ins Spiel kommen. Da braucht's klare Regeln, ja. Aber diese Unabhängigkeit, dieses jeder darf für sich selbst, und das heißt jetzt für mich nicht, dass wir dann alle Ego-Egos werden und gar nichts mehr voneinander brauchen.
Ja, natürlich nicht.
Aber dass wir nicht sagen, du bist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht und du machst mich bitte glücklich.
Weil, und du machst meinen Orgasmus.
Du bist schuld, wenn es mir nicht gut geht.
Ja.
Gut. Aber ich habe dich unterbrochen. Bitte weiter in deiner Vision.
In meiner Vision. Ja, ich glaube, es ist mir gerade nochmal so gekommen, auch, dass es allen Geschlechtern einfach zusteht, sich selbst zu erforschen und einfach auch einfach zu explorieren und einer Freude, ohne Scham, ohne Stigma, ohne irgendwie, dass wer anderer darauf schaut und das bewertet. Also das ist für mich einfach so die Kraft der sexpositiven Werte, dass ich einfach sein darf, wie ich bin und das auch okay ist, wenn ich keinen Sex haben will, oder es ist auch voll okay, wenn ich viel Sex haben will und mit vielen Menschen und da einfach, dass jeder für sich einfach schaut, was brauche ich, anstatt beim anderen zu schauen und zu bewerten, was der tut.
Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, dass das möglichst bald beginnt.
Ja.
Wir sind am Weg. Aber Bewertungen sind ja machen immer unglücklich. Ganz egal, ob ich jetzt Körper bewerte, ob ich Sexualität bewerte, ob ich Ausbildungen bewerte, ob ich Marathongeschwindigkeiten bewerte, whatever. Also es ist ja immer eigentlich dann nur ein Runtermachen sozusagen. Ja. Ich habe mal weil wir das gerade bei der Bewertung sind, ich habe mal ein uraltes Video gesehen von Alfred Adler, ja, einer der großen Psychotherapeuten, der gesagt hat, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir ständig, also auch im Schulsystem, geht's immer um Sprints quasi und wer ist der Beste, ja? Und alle anderen sind halt dann nicht so gut. Und in Wahrheit sollte unsere ganze Lebensauffassung so sein, dass jeder seinen Marathon läuft in der Zeit mit dem Ergebnis, das für ihn oder für sie am allerbesten ist und wir einander alle mittragen. Und das Bild habe ich so schön gefunden.
Alle zu jubeln.
Alle zu jubeln, ja. Aber der eine ist eben schneller, der andere hat einen X-Gang und es ist auch okay, der kommt auch ins Ziel, vielleicht sogar schneller als wer andere. Also dieses Sein dürfen und nicht bewerten.
Ja.
Und vor allem auch in der Sexualität auch nicht dieses, also ich glaube, wir nehmen uns oft ganz viel, wenn wir glauben, gute Sexualität hat immer was mit einem Orgasmus zu tun. Also dieses absichtslose Spüren, dieses lustvolle Genießen, das kann ja
wunderschön sein.
Wunderschön sein, ja.
Da vergeht die Zeit auch.
Bitte
du
weiter.
Ich glaube, du wolltest auch nicht nur auf die Gesellschaft hin. Und
nein, ich wollte jetzt weiter. Also, wo würdest du sagen, könnten sich, wenn wir jetzt runterbrechen, was ist die nächste Größe? Sind wir bei Paaren? Sind wir bei, also ich meine, ich habe weniger mit Polyamoren oder mit offenen Beziehungen zu tun, aber auch. Du vielleicht mehr. Ich denke, quasi das Konzept von Polyamorie oder offenen Beziehungen hat es immer gegeben, weil viele sagen, wo kommt denn das auf einmal her? Und wir waren ja früher alle so, was denn genau? Wir haben gelogen und das waren Heimlichkeiten, Punkt. Ja? Oder siehst du das anders?
Nein, ich sehe es schon auch so. Und ich glaube, dass es in anderen indigenen Kulturen, aber auch eben nicht so Western-Kulturen schon lange einfach ein großes Thema ist und jetzt halt hier irgendwie mehr ankommt in den letzten 50 Jahren, aber es trotzdem einfach auch eine lange Verankerung hat und eine lange Geschichte. Und aber trotzdem einfach die Werte, wie wir soziokulturell erzogen wurden, einfach sehr tief verankert sind, einfach in der Kirche. Ja. Und das ist natürlich ein großer Bruch.
Ja, aber ich habe auch in meinem Buch übrigens damals geschrieben, da habe ich das ein bisschen erforscht. Es ist ja diese Monogamie unter Anführungsstrichen oder die Einschränkung eigentlich der Lust der Frau durch die Sesshaftigkeit passiert, nicht wahr? Weil dann ging es plötzlich um Besitz und um Land und um ich vererbe etwas und dann wollte Mann wissen, wem vererbe ich das und sicherlich nicht einem anderen Kind, ich will wissen. Und so hat ja eigentlich diese ganze Einschränkung der Sexualität bei Frauen begonnen. Und auch wenn man jetzt, egal ob man 50 Jahre oder wahrscheinlich 300 Jahre zurückgehen, Männer hatten immer andere Möglichkeiten und Rechte. Und dann kamen halt diese heimlichen Kinder heraus, die dann oft gelitten haben, weil kein Papa da war, der sich dazu bekannt hat. Also da, und das alles ist schlussendlich etwas ganz Natürliches, solange wir fair miteinander umgehen. Da sind wir wieder bei der Nichtbewertung, bei der Nichteinschränkung und auch bei der Verantwortung.
Auf jeden Fall.
Also das ist nichts Neues.
Ja.
Wir dürfen es nur jetzt vielleicht ein bisschen anders leben.
Also ich glaube, auf der, was da wünsche ich mir, also ich bin auch eben Sexualpädagogin und da ist für mich Safer Sex ein ganz großes und wichtiges Thema. Also da ist mir wichtig, oft im Kontext von Sexualität gibt es also Geschlechtskrankheiten oder Dinge, die Menschen einfach gerne wegschauen. Und da wünsche ich mir einfach auch mehr Bewusstsein fürs Kollektive. Weil vor allem auch eben außerhalb von monogamen Beziehungen ist es dann, ich beschreibe das manchmal wie ein Lebensbaum. Also wenn eine Person was weitergibt, dann geht das einfach sehr, sehr schnell durch so poly, aber auch sexpositive Communities.
Ja.
Und da gibt es auch einfach eine Verantwortung zwar für mich selber, aber auch für mein
Umfeld. Auch für die Gemeinschaft, klar.
Und das ist etwas, wo ich finde, also es ist in Österreich einfach sehr schwierig, sich ohne, dass man geschämt wird, testen zu lassen.
Aber im AIDS-Hilfehaus geht das.
Ja, aber nicht kostenfrei für alles. Ja. Und das ist das große Problem. In Österreich und Deutschland kann ich zu einer Infektiologie gehen und innerhalb von einem Tag habe ich die Ergebnisse auf alle STIs kostenfrei. Und in Österreich muss man, ich war heute nochmal testen, 14 Tage mittlerweile warten. Und um das zu bekommen, musst du oft zu Ärzten gehen, die dann sagen, na, warum haben Sie mehrere Partner? Na, das verstehe ich nicht. Naja, also wenn Sie promiskuitiv sind, dann ist das ja wohl normal, dass Sie dann STIs bekommen. Ich war so,
Da sind wir wieder bei der Bewertung.
Wow, ja? Danke.
Der Mensch erzählt dann ganz viel über sich selbst, Punkt. Mhm. Aber nicht über dich, oder? Und auch nicht über die Gesellschaft.
Aber ich bin eben in diesen Kreisen und da reden so viele Menschen davon, dass für sie zum Arzt gehen, vor allem zum Thema Gesundheit und sexuelle Gesundheit, ganz viel mit Scham, Stigma und einfach Verurteilung zu tun hat. Und das ist etwas, was ich mir auf gesellschaftlicher Ebene wünsche, dass das zumindestens von der Seite des Staates oder vom Gesundheitssystem unterbunden wird oder auch einfach eine Fortbildung für Ärzte da ist. Es ist noch immer unglaublich. Ich teste Ärzte ganz gerne ihr Wissen, wenn ich da hingehe und sage, wie ist denn das? Kann man das und das übertragen? Nein, das können sie nicht. Und ich weiß natürlich, dass man das so übertragen kann. Aber also da auch nochmal zu sehen, dass ein Allgemeinarzt eigentlich sein Wissen nicht besonders groß ist, was spezifische STIs betrifft.
Ja, da würde ich jetzt gerne noch einen Schritt weitergehen, weil es ist ja nach wie vor so, dass in den Ausbildungen von Gynäkologinnen oder Urologinnen auch zum Beispiel Sexualität gar nicht vorkommt. Ja? Also das heißt, es ist völlig absurd schlussendlich, weil man hat Umfragen gemacht, das ist zwar schon ein paar Jahre her, da haben fast 80% aller Frauen gesagt, wenn sie ein Thema hätten mit Sexualität, gehen sie zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen. Und der hat dann zu 80% aber keine Ahnung. Ja? Was soll denn da rauskommen? Also ich wäre voll deiner Meinung. Also es bräuchte dringend Zusatzausbildungen, und zwar, die man jederzeit machen kann. Nicht, dass man sagt, okay, ab jetzt oder vielleicht in 10 Jahren ist es dann im Ausbildungskatalog mit drin, sondern dass man jetzt sagt, man macht Zusatzausbildungen für jeden Menschen und es sollte auch offen kommuniziert werden. Diese Krankheiten gibt's, aber auch psychische Krankheiten. Ja. Auf das wollte ich jetzt auch hinaus. Ja. Es gibt psychische Herausforderungen. Die Psyche ist ein Teil des Körpers und ein Teil des Kopfes, des Geistes. Das hängt alles zusammen. Das ist immer noch stigmatisiert. Ja.
Stimmt.
Es wird all das abgewertet, was irgendwie Soft Skills unter Anführungsstrichen sind. Und in Wahrheit ist das, was uns füttert, was uns aber auch Lust macht, was uns eigentlich antreibt.
Ja.
Und ich glaube, sowohl was jetzt Sexualität, wie aber auch Psyche. Also ich bin bei dir, wir machen sowas, okay?
Sehr gut.
Ich habe jetzt gerade zu meinem größten Erstaunen gesehen, dass eine gute halbe Stunde schon um ist. Und normalerweise sind meine Podcast-Episoden nicht viel länger als eine halbe Stunde. die Zeit ist verflogen. Wir haben jetzt mal angefangen. Wir schauen wir mal vielleicht, ob wir nochmal einen Talk aufnehmen, wenn wir dann in 2028 sind. Möchtest du jetzt noch weitergehen? Also wir waren jetzt bei der Gesellschaft, aber dann schon ein bisschen abschließend Gesellschaft, aber auch was Beziehungen betrifft. Hättest du auch noch eine Vision, was die einzelne Person betrifft oder war die da schon mit drin?
Ich glaube, ich wünsche mir für Menschen, dass schon auch ein Community-Gedanke oder ein Gemeinschaftsgedanke mehr da ist und nicht nur dieser Individualismus weiter geprägt wird, weil der auch einfach zu Konsum führt und
zur Einsamkeit.
Zur Einsamkeit, aber auch Menschen zu konsumieren. Und das ist schon auch etwas, was ich in unserer heutigen Gesellschaft sehr viel sehe, wenn ich mir auch so Dating-Plattformen oder auch serielle Monogamie oder auch manchmal Polyamorie anschaue, dass es einfach schön wäre, wenn Menschen auch die Kraft entdecken von Zusammenhalt, Familie, aber auch, also Familie im Herzen muss ja auch nicht unbedingt mit Kindern sein. Mhm. Und da weniger ins Konsumieren, sondern ins Genießen gehen.
Ah, sehr schön. Ich glaube, das ist unsere beider Vision, dass man einfach wieder menschlich miteinander ist. Hm. Könnte man jederzeit ändern. Was auch noch ganz wichtig ist, wir erleben beide, glaube ich, relativ viele Frauen, die sich gerade auf den Weg machen, ihre Bedürfnisse wirklich kennenzulernen. Und das ist ja vielleicht auch logisch, weil wir ja in einer sehr patriarchalen oder von Männern geformten immer noch Sexualität stecken. Würde ich jetzt mal so frech sagen. Janina nickt. Hört man nicht, aber ich kann das sagen. Deswegen haben wir beide ganz unterschiedliche Angebote, Workshop-Angebote. Möchtest du mal erzählen, was du so machst?
Genau, bei mir heißt das Self-Love-Workshop, also Selbstliebe-Workshops und ist eigentlich ein somatischer Raum, also ein Raum, wo man in seinen Körper hineingeht, den ich durchleite, so ein bisschen meditationsartig, manchmal auch mit Musik und ein freier Raum, wo man seinen Körper berühren kann, einfach 2 Stunden, wo man Zeit hat, das ist eigentlich 1,5 Stunden wirkliche Reinspürzeit und man kann sich bewegen, man kann sich schütteln, man kann den ganzen Körper berühren, das heißt auch seine Genitalien.
Das ist bei dir in einem Raum
dann? Das ist in der Sargfabrik, genau. Ah, im Seminarraum. Ja, okay. Und es ist meistens 2,5 Stunden lang. Mhm. Und das ist einfach, jeder hat seine eigene Matte. Man kann sich zudecken, man kann die Augen schließen, man kann angezogen sein, man kann nackt sein, ganz wie man will. Das gibt es für Frauen, aber auch für alle Geschlechter. Und das ist wirklich ein Raum, wo man experimentieren kann oder wenn man sich schwer tut, zu Hause den Raum und die Zeit sich zu nehmen, sich selbst ein Geschenk zu machen und mal ganz für den Körper oder für sich da zu sein.
Und was mache ich jetzt, wenn ich, weil ich habe meine Kurse sind ja ganz anders aufgebaut, erzähle ich vielleicht auch gleich noch, was mache ich jetzt, wenn ich in so einen Kurs komme bei dir und feststelle, das überfordert mich gerade? Ich nehme jetzt mal an, ich kenne die Antwort, aber vielleicht möchtest du sie nochmal aussprechen.
Also einerseits, alles ist immer optional und man kann jederzeit gehen. Mhm. Aber es gibt bei mir auch Malsachen und Schreibsachen. Also es gibt immer eine Kunstecke oder eine Ecke mit Büchern. Das heißt, man kann auch einfach da liegen und lesen oder einfach malen. Also dieser Gedanke, für dich da sein, heißt nicht immer berühren, heißt nicht immer Sexualität, auch wenn das vielleicht eines der Möglichkeiten hier gibt, sondern wirklich reinzuspielen, was brauche ich gerade. Und ich habe auch Leute, die machen manchmal einen Nap. Die schlafen einfach dann mal eine halbe Stunde und dann war genau das Richtige.
Aber das heißt, wenn ich jetzt komme mit dem Wunsch, mit der Intention, ich möchte meinen Körper besser kennenlernen, meine Sinnlichkeit, vielleicht auch meine erogenen Zonen besser erforschen und dann stelle ich fest in der Gruppe, dass das für mich gerade nicht passt, dann kann ich dort jederzeit mich irgendwie, kann ich einen Powernap machen oder kann malen oder ich kann zuhören, mehr oder weniger. Ich muss nichts tun, ist das
richtig? Genau.
Ja.
Und was Leute danach beschreiben ist, also Masturbation oder auch Selbstliebe oder sich selbst berühren, ist ja was sehr, sehr Intimes, was meistens im privaten Setting gemacht wird. Und das in der Gruppe zu machen, man schaut sich zwar eigentlich nicht wirklich zu, aber man hört die anderen, man weiß, sie sind da. Am Anfang gibt es so eine kurze Kennenlernrunde, wo man ja auch was über die Personen hört. Es hat etwas unglaublich Befreiendes und bricht einfach den Charme. Mhm. Also manche dachten, oh, ich werde mich wahrscheinlich gar nicht trauen, mich auszuziehen oder ich werde mich sicherlich nicht berühren. Und viele, also ich sehe es ja, andere sehen es nicht, aber 80% der Leute berühren sich selber danach genital, auch wenn sie am Anfang gesagt haben, das werden sie sicher nicht machen. Und ich hatte auch Menschen, die gesagt haben, ich habe jetzt 2,5 Jahre keinen Orgasmus gehabt. Und ich habe gedacht, in dieser Gruppe werde ich es sicher nicht haben. Und weil ich so sicher war und mir keinen Druck gemacht habe, ist er dann gekommen von alleine und war minutenlang und riesengroß.
Klar.
Also.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich in der Gruppe eine ganz andere sexuelle Energie auch dann da ist, nicht wahr? Also auch wenn man einander nicht berührt, wenn jeder bei sich bleibt, aber da ist eine andere Energie im Raum.
Das Hören. Es ist auch das Hören, das Wissen. Ja. Es ist einfach auch die Musik, die einen dann anleitet. Und einfach zu wissen, es gibt gerade nichts anderes, was ich tun muss. Ich kann nicht die Wäsche waschen, ich kann nicht abwaschen, ich kann nicht das tun, sondern ich bin gerade da. Und das bringt einen, glaube ich, auch noch mehr in dieses Spüren.
Sehr schön. Sehr schön. Ich werde das mal ausprobieren bei dir. Und jetzt erzähle ich noch kurz von meinen Kursen. Also ich habe jetzt schon seit 3 Jahren einen Kurs für Frauen, Frauenlust heißt der. Der wird jetzt gerade nochmal ein bisschen modernisiert oder wie auch immer ausgeweitet ein bisschen. Und es gibt zeitgleich entwickle ich auch gerade den Kurs Frauenlust Wechseljahre, weil ich sehr viele Frauen erlebe, die sagen, jetzt verändert sich mein Körper, meine Hormone verändern sich und mein Körper ist nicht mehr so fit und so jung wie damals oder die Orgasmen sind nicht mehr so intensiv oder meine Libido ist gerade nicht da, um Gottes Willen, werde ich jetzt alt, ist alles weg? Nein. Und trotzdem, ganz egal, ob jetzt Frauenlust, der Kurs für alle Frauen oder Frauenlust Wechseljahre, es geht immer darum, es gibt nichts zu erfüllen. Aber bei mir sind die Kurse ganz anders aufgebaut, es sind also Online-Kurse, es gibt immer Live-Talks, wenn man will, gemeinsam online mitmachen kann. Ich habe halt auch sehr viele Frauen, die gar nicht in Wien zu Hause sind und das sehr schätzen, dass sie sich dann von irgendwo dazu hängen können. Aber man muss sich da auch nicht zeigen. Und es geht wirklich mehr darum, sich selbst zu spüren. Aber ja, es ist ja schön, dass wir ergänzende Angebote haben.
Das klingt wunderbar.
Ja.
Das ist so wichtig.
Ja, vielleicht magst du mal meinen Kurs mitmachen.
Ja.
Ja. So, also dann danke ich dir jetzt nochmal für das Gespräch. Und ja, möchtest du dich nochmal verabschieden? Möchtest du noch, hast du noch einen heißen Tipp für die ZuhörerInnen?
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Nicole. Und ich hoffe, bis bald. Und ich glaube, mein heißer Tipp wäre, sich mehr Zeit zu nehmen für sich und so.